Iniciamos este proceso de reestructuración de la deuda externa.
Anfang 2020 war es wieder soweit. Die neu gewählte argentinische Regierung unter Präsident Alberto Fernández einigte sich mit den Gläubigern auf eine erneute Umstrukturierung der Auslandsschulden.
Eso ha culminado en el día de ayer.
Die Vorgängerregierung unter Präsident Macri hatte innerhalb von 4 Jahren den Schuldenberg um 100 Milliarden Dollar auf 280 Milliarden Dollar ansteigen lassen. Seit April 2020 konnte Argentinien den Schuldendienst schon nicht mehr bedienen. Argentinien ist, was die Höhe der Verschuldung angeht, sicherlich ein Extrem, aber bei weitem kein Einzelfall in Lateinamerika. In 2 Folgen nähern wir uns dem Problem der Verschuldung in Lateinamerika.
In den 1970er Jahren wurde Lateinamerika mit billigen Krediten überschwemmt. Doch bereits ein Jahrzehnt später erfasste eine Schuldenkrise den Kontinent. Die zunächst billigen Kredite der 1970er Jahre verteuerten sich durch den Anstieg des Zinssatzes dramatisch und die verschuldeten Länder mussten immer neue Dollarkredite aufnehmen, um die alten Schulden zu refinanzieren. Der argentinische Ökonom und Experte für Auslandsschulden Héctor Giuliano erklärt in einem Interview mit Canal Abierto die Logik der Zinsen und der Schuldenspirale wie folgt.
Wenn du ein Schuldner bist und nicht einen Cent des Schuldenbetrags zurückzahlen kannst, musst du die Schulden refinanzieren. Das heißt, du bezahlst die Schulden mit neuen Schulden und normalerweise zu deutlich schlechteren Konditionen als zuvor. Das Geschäft besteht darin, dass die Zinsen ins Astronomische steigen und das Land dazu gezwungen ist, diese immer weiter zu refinanzieren. Die Finanzakteure sagen, es ist egal, ob der Kreditbetrag zurückgezahlt wird, solange sie genug Geld haben, um die Zinsen zu bezahlen und die Fälligkeiten weiterhin zu refinanzieren.
Mit einem Großteil der Kredite wurden Rüstungs- und Konsumgüter bezahlt und die Kapitalflucht finanziert. Später flossen die Kredite zunehmend in den Schuldendienst. Viel zu wenig wurde in den Ausbau gewinnbringender Unternehmungen, wie etwa die Weiterverarbeitung von Rohstoffen, investiert. Externe Faktoren wie instabile Weltmarktpreise für Rohstoffe kamen erschwerend hinzu. Viel zu spät wurde der Kredithahn zugedreht, so beschreibt es auch das Bündnis Erlassia, Entwicklung braucht Entschuldung.
Die Krise wird nicht gelöst, sondern lieber finanziert.
In den 80er und 90er Jahren begannen Entwicklungsländer in Lateinamerika und Afrika bankrott zu gehen. Die Gläubigerländer gaben ihnen ein Jahrzehnt lang Kredite, damit sie ihre alten Schulden weiter bezahlen konnten.
Immer neue Finanzinstrumente sollten die Zahlungsfähigkeit von bankrotten Ländern zumindest kurzfristig wiederherstellen. Eine nachhaltige Lösung für das Schuldenproblem wurde nicht gefunden. In den 80er Jahren hat auch ein wirtschaftspolitischer Umschwung stattgefunden. War die Wirtschaft der Politik bisher untergeordnet, verhielt es sich mit dem neoliberalen Wirtschaftsprogramm des Washington-Konsens genau andersherum. Die Politik wurde der Wirtschaft untergeordnet. Der Markt würde alles regeln, solange der Staat nicht eingreife.
Von nun an vergaben IWF, Weltbank und Co. Kredite unter der Bedingung, dass die Schuldnerländer die Strukturanpassungsmaßnahmen des Washington-Konsens umsetzten. Das bedeutete Senkung der Staatsausgaben, Erhöhung der Steuern für die Bevölkerung und Privatisierung öffentlicher Unternehmen, die Liberalisierung des Handels und des Kapitalverkehrs sowie die Ausbeutung der Natur. Das alles, um die Zahlung von Verbindlichkeiten aufrechtzuerhalten. Das Nachsehen hatten die Natur und die Bevölkerung.
Kürzungen von Löhnen und Renten.
Dreckige Luft.
Arbeitslosigkeit.
Verschmutztes Wasser.
Rückgang öffentlicher Dienstleistungen.
Abgeholzte Wälder.
Anstieg der Lebenshaltungskosten durch Privatisierung öffentlicher Dienstleistung und den Wegfall von Subventionen für Grundnahrungsmittel.
Musik.
Argentinien ist 2020 trotz Milliardenkrediten zum dritten Mal in diesem Jahrtausend zahlungsunfähig. Wohin fließt das ganze Geld? Neben der allseits bekannten persönlichen Bereicherung korrupter PolitikerInnen und UnternehmerInnen, die einen Teil des Geldes ins Ausland schaffen, und der bereits erwähnten Refinanzierung der Schulden gehören auch SpekulantInnen zu den Gewinnern. Die Regierung Macri hatte die Regulierungen für den argentinischen Kapital- und Finanzmarkt aufgehoben und zielte damit auf einen Investitionsboom. Statt langfristiger Investitionen kam jedoch nur kurzfristiges Spekulationskapital ins Land. Angelockt wurde es von Zentralbankanleihen, die astronomische Zinsen von bis zu 68% gewährten. Dazu der Ökonom Héctor Giuliano.
Das Zinsdifferenzgeschäft, auf Spanisch Bicicleta Financiera, ist eine Spekulationsstrategie. Ein Investitionsfonds tauscht 100 Millionen Dollar in Pesos. Auf diese Tagesgeldgeschäfte mit einer Laufzeit von nur 7 Tagen zahlt der Staat über 60% Zinsen.
Und wie wurden diese astronomischen Zinssätze bezahlt, Herr Giuliano?
El Fondo Monetario le desembolsó al país en junio.
Der IWF hat dem Land im Juni 2018 einen Kredit über 15 Milliarden Dollar gegeben. Der Zentralbankchef Luis Caputo hat in seiner 100-tägigen Amtszeit Anleihen im Wert von 16 Milliarden Dollar am Finanzmarkt verkauft. Was durch ein Fenster vom IWF hereingekommen ist, war nicht für den Ausgleich des Haushaltsdefizits oder für die öffentliche Infrastruktur vorgesehen, sondern dafür, dass der Herr Caputo von der Zentralbank es an die Spekulationsfonds verkauft und das Kapital anschließend das Land verlässt.
Argentinien hat gemeinsam mit dem IWF bereits mehrfach vorgemacht, dass das Modell aus Krediten und Strukturanpassungsmaßnahmen nicht zu einer prosperierenden, nachhaltigen Wirtschaft und einer zufriedenen Bevölkerung führt. Und trotzdem vergibt der IWF in voller Überzeugung, dass das neoliberale Wirtschaftsmodell nicht scheitern und ein Staat nicht bankrott gehen darf, erneut Milliardenkredite. Ein hoher Preis für eine Ideologie, die nicht aufgeht und weit entfernt von einer verantwortungsvollen Kreditvergabe.
Die Verantwortung für einen Kredit tragen beide Seiten, Geber und Nehmer. Es gibt bereits Richtlinien für verantwortungsvolle Kreditvergabe, wie zum Beispiel die Charta zur verantwortungsvollen Finanzierung vom Europäischen Netzwerk für Schulden und Entwicklung oder die Prinzipien der UN-Konferenz für Handel und Entwicklung. Statt diese Richtlinien verbindlich einzufordern, streifen auch die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung nur oberflächlich die Verschuldungssituation der Trikontländer. In einem Unterpunkt von Ziel 17, Partnerschaften, heißt es, die Länder sollen beim Abbau der Auslandsschulden und dem Aufbau einer tragfähigen Schuldenfinanzierung durch End- und Umschuldungsprozesse unterstützt werden. Die bisherigen Maßnahmen, darunter auch die Entschuldungsinitiativen des IWF Mitte, Ende der 90er Jahre, sind gescheitert.
Dass es auch anders geht, durfte ausgerechnet das Nachkriegsdeutschland erfahren. Im Londoner Schuldenabkommen von 1953 wurden die Einzelinteressen der etwa 70 Gläubiger dem politischen Interesse der wirtschaftlichen Erholung Deutschlands untergeordnet. Die Hälfte der Schulden wurde gestrichen und der Rest musste nur zurückbezahlt werden, wenn Deutschland dazu in der Lage war. In der Bundestagssitzung vom 2. Juli 1953 sagt Dr. Hans Wellhausen vom Bundesvorstand der FDP dazu Folgendes.
Das Abkommen von London ist am 27. Februar 1953 unterzeichnet worden. Und daran anschließend möchte ich bemerken, dass die vom Abkommen erfassten Vorkriegsschulden, die zum größten Teile längst überfällig sind, einschließlich der rückständigen Zinsen nicht sofort bezahlt werden müssen. Vielmehr haben die Gläubiger zugestanden, dass sie langfristig fundiert werden. Darüber hinaus sind die rückständigen und die laufenden Zinsen wesentlich ermäßigt. Ohne eine solche Abkommen wäre das Ziel der Konferenz die Wiederherstellung der deutschen Kreditwürdigkeit nie erreicht worden.
Interessant ist auch der Einbezug des Schuldners Deutschland in die Verhandlungen. Den VertreterInnen der lateinamerikanischen Schuldnerländern wurde die Teilnahme an den Verhandlungen einige Jahrzehnte später nicht zugestanden. Auch die Möglichkeit, unabhängige Sachverständige bei Zahlungsproblemen um Rat zu fragen, wie es Hans Wellhausen im Folgenden ausführt, ist heute bei der Zahlungsunfähigkeit eines Staates immer noch keine Selbstverständlichkeit.
Auf der anderen Seite haben nun aber die Gläubiger als vielleicht ein Novum in der Geschichte von Schuldenregelungen einen Mechanismus der Beratung zugestanden für den Fall, dass sich die Bundesregierung während des Laufes des Abkommens Schwierigkeiten in der Erfüllung gegenübersehen sollte.
So gute Startchancen erhalten wenige Länder. Statt eines rechtlich geregelten Insolvenzverfahrens mit unabhängigen Sachverständigen bestimmen die Kreditgeber selbst, wie sie mit der Schuldensituation umgehen. Sie sind Gläubiger und Richter in einer Person. Wer nicht eingeladen ist, die Schuldnerländer selbst. Was fehlt? Unabhängige GutachterInnen und rechtsstaatliche, transparente Verfahren. Dies war der erste Teil zur Schuldenproblematik lateinamerikanischer Länder. Im zweiten Teil schauen wir uns den bisher einmaligen Weg im Umgang mit Schulden an, den Ecuador eingeschlagen hat, und gehen auf aktuelle Entwicklungen ein.